Lobpreis, dass du uns jetzt wirklich schon so gemeinschaftlich her und mit dieser Arbeiten für einen Mann, der bei uns dein Wort rausträgt, der dass du einfach diesen Geist, Gottes Geist, einfach uns übersprühst, Herr, und dass du einfach uns wirklich jeden Einzelnen persönlich einfach sehr öffnest, Herr. Dass dieses Wort wirklich einfach Frucht bringt in uns, Herr, in jedem Einzelnen, und zum Lob denken, Herr. Segne einfach diese Zeit, Herr, und danke, dass du da bist.
Vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir bei euch jetzt hier zu Besuch sein können. Mein Name ist Manuel Wilde, ich bin Pastor in der Baptistengemeinde Rojati-Gasse in Hütteldorf in Wien. Ich habe eine große Familie, wir haben 7 Kinder und erwarten unser 8. Kind im Mai. Unser ältestes Kind wird dieses Jahr am 3. Januar 18 Jahre alt und dann unser Kleinster ist jetzt 2 Jahre alt geworden. Ich habe auch ganz liebe Freunde aus unserer Gemeinde mitgebracht und möchte auch ganz kurz euch vorstellen. So einmal ist der Markus Riesen mit dabei. Er ist mit meiner Familie bin ich schon lange befreundet. Ich habe in Deutschland in Gießen Theologie studiert und da habe ich die Familie von ihm kennengelernt. Dann ist der Ahmad unter uns, ein ganz neuer Freund von mir, der aus Afghanistan kommt und jetzt hofft, dass auch seine Familie bald nachkommen kann. Und dann habe ich auch ganz liebe iranische Freunde mit dabei. Das einmal der Mohsen und eine Frau, die Sarah dort mit den blonden Haaren. Sie haben am Dienstag ihr Asylinterview in Kreiskirchen. Bitte betet auch dafür, sie werden streng daraufhin geprüft, ob sie wirklich Christen sind. Dann haben wir auch ganz gute Freunde dabei, den Farshad und seine Frau, die Baha, dort in der Mitte. Farshad hat schon sogar die österreichische Staatsbürgerschaft und ist ein begnadigter ITler und er sucht gerade auch Arbeit, wenn ihr irgendjemanden kennt, der dort einen guten Mann braucht. Er hat Erfahrungen mit sehr großen Netzwerken. Und wir haben dann auch noch Said, jemand, der auch schon 2 Jahre hier ist, der auch Sprachen studiert und auch wie ich ein Wirtschaftsinformatiker ist. Und wir haben noch Ahmad, die sich auf ihre C1-Prüfung in Deutsch vorbereitet und die hoffentlich bald auch in die Geschäftswelt in Österreich einsteigen kann. Wir freuen uns, dass auch Gott sein Werk tut, auch unter Farsi sprechenden Menschen, unter Iranisch sprechenden Menschen, auch Afghanistan, Dari. Wir sind auf dem Weg in die Flüchtlingsgemeinde, eine Flüchtlingsgemeinde in Graz, wo wir am Nachmittag auch zusammen mit ungefähr über 100 Farsi sprechenden Freunden und Geschwistern von uns Gemeinschaft haben wollen. Und ich freue mich sehr, dass wir auch jetzt bei euch sein dürfen, einer ganz genuin österreichischen Gemeinde. Vielen Dank, dass ihr uns so gut aufnimmt. Und wir haben heute ja das Thema, das Geschenk eines neuen Friedens. Ich glaube, wir leben heute auch in einer Zeit, in der das wirklich ein hervorragendes Thema ist. Eine Zeit, in der die politische Instabilität doch immer mehr auch zunimmt. Und auch äußerlich der Frieden immer mehr in Gefahr ist, aber wir leben auch in einer Zeit, in der auch Familien immer mehr zerrüttet werden und auch innerlich in der Gesellschaft immer mehr vom Frieden entfernt. Wir alle wünschen uns wahren Frieden, doch wo finden wir wahren Frieden? Da haben wir heute ganz viele verschiedene Angebote. Viele Menschen auch in ganz urösterreichischen Gegenden wenden sich dem östlichen Glauben zu, meditieren und auch sogar in Orten wie hier nimmt man Drogen, um vielleicht einen kürzeren Weg auch zu Frieden zu bekommen. Wir haben heute eine gute Botschaft. Gott schenkt uns nämlich einen tieferen und einen besseren Frieden, als all diese anderen Dinge uns geben können. Inwieweit ist eigentlich der Friede, den Gott schenkt, besser? Inwieweit ist der Friede, den Gott schenkt, neu? Das würde mich freuen, wenn du am Ende der Predigt vielleicht dazu auch ein paar Sachen für dich mitnehmen konntest und die Frage beantworten kannst. Ich bin dankbar, dass ihr mir heute auch dieses Thema mit auf den Weg gegeben habt, auf unseren Bibeltext, nämlich Jesaja Kapitel 8, von dem Vers 23 bis ins Kapitel 9, den Vers 6. Das wird unser Predigtext heute sein. Ein wunderschöner Text des Propheten Jesaja. Nun, die Bibaya lebte ungefähr, weiß es jemand von euch, ungefähr 700 Jahre, bevor Jesus Christus geboren wurde. Und er war ein ganz großer Warner. Er hat das Volk gewarnt. Er hat gesagt, Leute, passt auf, es drohen große Gefahr, wenn ihr weiter im Unglauben lebt. Es droht eine ganz große Gefahr dem Volk Gottes, wenn ihr weiter diesen Weg des Stolzes und des Unglaubens geht. Und in seinem sehr, sehr langen Buch, eines der längsten Bücher des Alten Testamentes, rief er das Volk dazu auf. Wisst ihr, wozu er sie immer wieder aufgerufen hat? Er rief das Volk dazu auf, Gott wieder ganz neu zu vertrauen. Und dann hat Jesaja auch immer wieder zu einer ganz besonderen Person gesprochen. Er hat ihn manchmal auch den leidenden Knecht genannt, den leidenden Knecht, der eines Tages für die Sünden wieder bezahlen würde. Und auch in unserem Text heute geht es um diese Person. Ein Faden, der sich durch das ganze Buch Jesaja zieht, ist die Sehnsucht nach dem Reich Gottes. Und ich freue mich, dass wir vorhin dieses Lied schon gesungen haben. Dein Reich komme, Herr. Und diese Sehnsucht, die hat Jesaja auch gehabt. Und diese Sehnsucht finden wir sogar auch in unserem Predigtext von heute. Ich möchte uns den Predigtext vorlesen. Jesaja Kapitel 8, Vers 23 bis Jesaja Kapitel 9, Vers 6. Es heißt dort: Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit den Absegur und den Landaster in Schlaf gebracht hat, so bringt die spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans und den Kreis der Nationen zu ehren. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Im Land der Finsternis nun, Licht leuchtet über ihn. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, der Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie ein Pfad Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft, und jeder Mantel im Blut gewölbt, fällt dem Brand anheim für ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die Vermehrung der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Amen. Soweit unser wunderbarer Text aus Jesaja. Wir wollen heute zusammen durch diesen Text in drei Schritten gehen und uns dann auch sechs Fragen stellen zum Verständnis dieses Textes. Wir wollen jetzt zusammen den ersten Schritt gehen, und zwar: Was stellen wir fest zu Beginn des Textes? Es wird eigentlich eine sehr bedrückende Situation geschildert. Es ist eine bedrückende und hoffnungslose Ausgangslage, von der Jesaja hier prophetisch spricht. Wir könnten auch ganz kurz und plakativ sagen, es herrscht Dunkelheit und Finsternis in Israel. Das Licht ausgeschaltet. Hier haben wir einen sehr schönen Raum, wo wir Licht wir haben Licht nach oben und also mal noch andere Licht, weil nach fünf Licht, das Licht nicht reicht. Und Licht ist wichtig für uns zum Leben. Licht ist wichtig, damit es uns gut geht. Wir wissen, Vitamin D, auch gerade jetzt, aber heute ist ein schöner Sonntag, da wird auch etwas Vitamin D sicher gebildet, wenn wir rausgehen. Und in Israel war nun das genaue Gegenteil dieser Situation. Eine lichtvolle Situation war nicht da, es war Dunkelheit, es war bedrückend. Beginnen wir einmal mit dem Vers 23, mit der Geografie. Es heißt dort: Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist, wie die frühere Zeit in der Siedlung im Land Naphtali schwarz gebracht hat. Wer von euch weiß dann eigentlich, wo genau das Land Zebulon und das Land Naphtali liegt? weiß das jemand? Also beide Gebiete liegen in Israel, im alten Land Israel kann man sagen. Zebulon, das liegt ganz im Süden von Galiläa, und Naphtali ist das Land nordwestlich des Sees Genezareth. Und das Land jenseits des Jordan hat man auch manchmal Transjordanien genannt oder auch das Gebiet Gilead. Und hat jemand eine Ahnung, warum gerade vielleicht jetzt hier gesagt wird, dass das Land Zebulon, das Land Naphtali Schmach erlitten hat? Wisst ihr, was da passiert ist in der Geschichte des Volkes Israel, des Volkes Gottes? Traut euch ruhig, was zu sagen. Das war das Gebiet, was als allererstes von den Assyrern erobert wurde. Im Jahr 733 vor Christus. 722 war dann auch Samaria erobert worden. Aber diese Gebiete waren die ersten Gebiete, die wirklich feindlichen Truppen nicht mehr standhalten konnten. Und das war natürlich fürchterlich. Und Jesaja hat zwischen 700 und 750 vor Christus geschrieben, also auch in dieser Zeit, in diesem Zeitrahmen, als das passiert ist. Und er spielt hier auf diese Eroberung durch die Assyrer an. Stellt euch mal vor, wie das gewesen sein muss. Auch in Österreichs Geschichte haben wir solche Anfänge daran, wo auch vor allem auch feindliche Truppen das Land betreten haben. Und was für eine Kränkung! Was für ein Einschnitt in das wirtschaftliche Leben eines Landes. Doch bis heute kann man ja östlich von Wien viel davon beobachten, was ein 300 Jahre alter Krieg bis heute angerichtet hat. Und wisst ihr was, liebe Freunde, liebe Geschwister? Auch diese Schmach in Israel ist langanhaltend gewesen. Und auch die Menschen, die darauf weggeführt wurden, sind vielleicht niemals zurückgekehrt. Das war etwas ganz, ganz Furchtbares. Stell dir einmal vor, dort lebt deine Familie. Du lebst dort. Und du siehst, wir können die assyrischen Truppen nicht mehr standhalten. Wir werden deportiert, wir werden verbannt. Und dann 722, Samaria, das gesamte Nordreich, also auch Reich Israel, manchmal nennt man zu dem Reich Juda, kontrastiert, alles ist hinüber. Es ist Vergangenheit. Und deshalb ist das auch für uns heute ein ganz relevantes Wort. Österreich hat keine Verheißung Gottes, die wir uns berufen können als Nation und als Volk. Das Volk Israel hatte damals nationale Verheißungen. Das Volk Israel hatte Verheißungen, aber die immer wieder sagten, wenn ihr das und das tut, dann werde ich euch segnen. Und wenn ihr mich verlasst, wenn ihr mich vergesst, dann wird eines Tages ein schlimmer Gerichtstag euch ereilen. Und dieser schlimme Gerichtstag war jetzt in der Zeit von Jesaja schon für diese ersten Gebiete des israelitischen Reiches gekommen. Es wird hier gesagt, ein Volk, das in der Dunkelheit lebt. Die in der Finsternis wohnen. Es war ein Land ohne Gotteskenntnis geworden. Es war ein Land geworden, in dem die Frauen sich extravagant kleideten und die Armen verachteten. Ein Land der sozialen Gegensätze, ein Land der sozialen Härte und vor allem ein Land des Götzendienstes. Ein Land, in dem man verlernt hatte, seinen Gott anzubeten. Und so war es gekommen, wie es auch in Vers 3 heißt. Dass das Land geknechtet wurde. Es wird hier gesprochen von der Last und dem Stab auf der Schulter. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Schwierigkeit, weil ich am Eislaufen mich irgendwie verrenkt habe, ist am Rücken. Aber ich kann aber eigentlich mich sehr frei bewegen. Aber stell dir vor, ein Joch wird dir auf den Rücken getan. Ja? Oder wie das Kreuz aus damals, den man für Jesus getragen hat. So ein Bild ist hier, den Volk, wo eine Stirne hat aufgehängt. Weil es Gott vergessen hatte, weil es in der Dunkelheit, in der geistlichen Dunkelheit lebte. Und es wird auch von einem Schreiberstock gesprochen. Dann werden die Armen, die Schwachen, die Frauen nicht mehr gehen konnten, wurden sie auch von den assyrischen Soldaten, ja? Aber unbarmherzig wurden sie angezogen. Es ist nicht schön, so leben zu müssen. Das Volk Das Volk, das dem besten Herrn der Welt den Rücken zukehrt, kann nur den Stock und den Stachel und die Not anderer Herrscher erwarten, die es mit dem göttlichen Herrscher ausgetauscht hat. Auch unser Land wird geistlich betrachtet dunkler. Und das ist ganz eindeutig. Ganz eindeutig. Da gibt es nur einen biblischen Zweifel dran. Der Weg in die Abhängigkeit, Gebundenheit, politisch, sozial, ökonomisch, geistlich. In dem Maße, wie sich auch Österreich von Gott abwendet, haben wir das zu erwarten. So ist es immer. Es werden dann Herren ausgetauscht, es werden Herren ausgewechselt. Und Israel damals hat einen anderen Herrn gewollt. Und jetzt kamen die an. Das Vers 4 spricht davon, von diesen dröhnenden Stiefeln, die anmarschieren. Diese Stiefel, die gleichmäßig losmarschieren. Und dieses Horrorgeräusch und Reis, stell dir vor, wie das Tal. Kommen Soldaten einer feindlichen Armee anmarschen, du hörst das Marschieren. Und die Kinder sehen schon, dass ein Blut beschmierten Mantel. Und wir wissen, dessen Blut am Mantel trägt. Das ist die Ausgangslage. Das ist die Ausgangslage für unseren Text heute. Die Ausgangslage für das messianische Friedensreich. Die Ausgangslage, der Vorhang mit der schwarze Hintergrund, vor dem der strahlende Held, von dem wir vorhin gesungen haben, vor dem der strahlende Held Jesus erscheint. Und jetzt ist es ganz außergewöhnlich, das ist unser Vaterstück, den wir gehen, was wir sehen, dass eine ganz erstaunliche Wende erzielt wird. Vor diesem aussichtslosen, bedrückenden, deprimierenden, hoffnungslosen Hintergrund. Das heißt, das Land wird nach Schmach und Schande, nämlich das Land Zebulon, das Land Naphtali, das Land jenseits des Jordans, das Land, das Weg am Meer heißt, dieses Land wurde entehrt. Die Bewohner dieses Landes wurden entehrt. Die Bibel spricht davon, wie ihre Frauen vergewaltigt wurden, ihre Kinder getötet, ihre jungen Männer erschlagen. Aber dieses Land dort, gedemütigt und am Boden, dieses Land wird eines Tages, sagte der Prophet Jesaja, wird eines Tages von Schmach und Schande. Schmach ist ja, wenn ich deine Ehre dir wegnehme und Sachen, die du dich erzählst, dass niemand dich ehren möchte. Dieses Land, Naphtali zum Beispiel, wird wieder zu Ehren gebracht werden. Ganz überraschend und ganz wunderbar. In Vers 1 in Kapitel 9 wird davon gesprochen, dass ein Licht aussieht, ein helles Licht, das die Finsternis vertreibt. Nicht ein kleines, unscheinbares Licht, ein Licht, ein riesiges Superstadion, ja, der wirklich mal auf einen Superman zeigt, auf einen Superhero. So ein helles Licht erscheint. Und dann wird im Vers 2 davon besprochen, dass dieses Volk wieder jubeln wird. Einen großen Jubel im Stadion. In Düsseldorf können wir bei uns auch in der, bei uns zu Hause in der Gemeinde auch sehr gut hören, wenn Rapid ein Tor schießt, ungefähr 2 Kilometer weg. Und du stehst dann auf, weil es so laut ist, wenn, sag ich mal, 30.000 Männer auf einmal losjubeln über einen Tor. Und das ist echt der Jubel, den wir auch in der Gemeinde gar nicht immer so kennen. Aber hier wird gesagt, wenn Gott diese Wende auch schon gibt, dann wird ein Jubel aufbrausen, der nicht mehr gestoppt werden kann. Eine ganz große Freude. Ein Jubel über ein Fußballspiel. Ein Jubel, der seinesgleichen sucht. Das heißt dort dann Freude, ein landwirtschaftliches Bild wie bei der Ernte. Nicht die Ernte, die erfroren ist, die letztes Jahr auf ihre Steiermark verweist. Nein, eine Ernte, die eingebracht werden kann. Ein Bäume, die Frucht bringen. Garten voller Erdbeeren, voller Obst, voller Weintrauben. Alle in der Fülle, kein Hunger mehr. Aber es könnte man Hunger machen, keine Supermärkte mehr. Und wenn die Ernte nicht gut war, und es viele Vorräte hatte, das war wirklich das Licht aus. Dann war die Laune weg. Aber hier wird gesagt, nein, die Freude, die Gott auf dem Volk Israel schenken wird, die wird so groß sein, dass eine unsagbar reiche Ernte eingefahren wird. Zum Beispiel im Burgenland oder im Umland von Wien, wenn dann diese kleinen Landwirtschaftsfaktoren kommen, mit voller Weinform. Und man denkt, oh super, wir können Wein machen, wir können das Leben genießen, wir haben sogar Wein, wir haben Kartoffeln, wir haben alles, was wir zum Leben brauchen. Und es ist noch ein kriegerisches Bild gebracht. Krieg war immer eine Zeit von Mangel, von Entbehrung. Kriegswirtschaft, eine sehr fokussierte Wirtschaft, die auf den Krieg hin produzieren muss, um das Überleben eines Volkes zu sichern. Und da wird alles in den Krieg gesteckt. Alles wird für den Krieg auch verbraucht. Und manchmal werden auch Kriege dann schnell beendet, wenn wir nicht mehr können, nicht mehr Ressourcen haben. Aber Jesaja sagt mir, es gibt dann etwas im Krieg, wenn nämlich die Sieger heimkehren. Wenn die zurückkamen, wir kennen das von König David, wenn er zurückkam und sie ihn gesungen haben und ihm noch mehr zugestanden hatten als Saul, da war Freude da. Er hatte etwas zum Verzeihen. Jedem der Soldaten konnte er Goldstücke mitgeben, wertvollen Schmuck. Das war total genial. Das kennen wir nicht mehr, dieser Siegeszug. Und Wein hat dann an uns gesagt, so sind wir ein Teil der Geschenke, die Jesus dem Vater bringt. Diesen Triumphzug, wie Jesus siegend durch die Welt zieht und Menschen retten zu sich zieht. Und so ein Bild verwendet Jesaja. Und er sagt, da wird Freude sein. Wenn ein Schritt was vor ist, wenn einfach so 500 Euro scheitern, umhergeschnitten. Und es ist Freude da, es ist Reichtum da. Und von so einer Freude spricht Jesaja im Vers 2. Und im Vers 3 spricht er davon, dass es sein wird wie bei Gideon. Und 300 Mann eine gigantische Streitmacht besiegt haben. Eine kleine Schar, die ihnen weggeschickt wurden, die Angst hatten, die verzweifelt haben, die sich zugetraut haben, wirklich im Namen Gottes. Teile des Volkes Gottes zu vertreiben. Das heißt hier, genauso ein wunderbarer Sieg, genauso ein wunderbarer Sieg wird Gott schenken. Glaubt ihr das? Glaubst du das? Das ist genau das, was das prophetische Wort uns hier sagt. Und dann in Vers 4, wo wir nochmal auf die Stiefel eingehen, diese Stiefel, die solche Angst gemacht haben. Heute wird hier von Panzergeräuschen sprechen. Ja, ich kenne das als Kind, bin in Ostdeutschland aufgewachsen, in Rostock. Und da sind natürlich die ganzen Panzer, da sind natürlich alle Panzer, alles Truppenmaterial von Rostock dann, verschifft zurück in die SSR damals noch. Und dieses Geräusch von Panzern, das ist ein lautes Dröhnen, was du hörst. Und wenn keine Friedenszeiten sind und du jedenfalls noch dich nicht freuen, die Truppen ziehen ab, ich habe mich auch gefreut, so war sehr gefreut, als 12-Jähriger damals, 13-Jähriger, so eine Freude, wenn Truppen abziehen und die russischen Truppen, die sowjetischen Truppen waren im Grunde keine Besatzungstruppen, die wirklich geflügelt haben in Ostdeutschland. Das war natürlich nicht, es war nicht beliebt. Man freut sich von dieses Land verliebt, da wird immer davon gesprochen, eine Angriffsarmee, die ranmarschiert, die uns Angst macht. Die blutbeschmierten Mäntel, das Purpurmäntel von Königen. Das wird alles verbrannt. Das wird alles entsorgt. What a day. Was für ein Tag, wenn alles das gehen muss. Und jetzt stellt sich eine Frage uns. Wir haben gesehen, was für eine bedrückende, ausgangslose Lage da war. Finsternis in Israel. Und wir sehen, dass eine erstaunliche Wende eintritt. Jetzt ist die Frage, durch wen? Durch was für eine wird noch viel erstaunlichere Person wird diese Wende herbeigeführt? Und was lernen wir über diese Person? Im Vers 5 wird von der Geburt dieser Person gesprochen. Es wird gesagt, das alles wird passieren, denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Wer ist diese Person? In diesem Text wird nicht der Name der Person genannt, die wir aus dem Neuen Testament kennen. Es wird jetzt in Vers 5 werden insbesondere Ehrentitel und Namen dieser Person genannt. Es wird gesagt, mein Name ist, von der Form gesungen,
Anlehnung der Bibeltext, wunderbarer Ratgeber. Ein Ratgeber ist jemand, der zum Beispiel Politikern weisen Rat gibt. Der nicht ihm zu Munde redet, der nicht ideologische Scheuklappen aufhat und gewisse Sachen nicht sehen kann, nicht wahrnehmen kann, nicht verstehen kann. Ein weiser Ratgeber schaut sich die Situation an, er versteht die Handlungsoptionen und er gibt guten Rat, wie die Sprüche auch heißt. Ja. Es ist gut, Rat zu suchen bei weisen Menschen. Und Jesus, diese wunderbare Person, dieser Sohn, der geboren wird für das Volk Israel, sein erster Name ist wunderbarer Ratgeber. Nicht einfach nur ein guter Ratgeber. Nicht einfach nur ein geschickter Ratgeber. Ein wunderbarer, hervorragender, außergewöhnlicher Ratgeber. Seine Weisheit ist die Königin Israel weit überlegen. Und er wird dann genannt mächtiger Gott. Das ist ein Titel, den Gott selbst auch in Jesaja führt, zum Beispiel in Jesaja 10, Vers 21 heißt es, ein Überrest wird umkehren. Mein kleiner Rest wird ein Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Und genau dieses offen auf mir gesagt. Wer ist derjenige, der kommen wird? Wie wird man ihn nennen? Wunderbarer Ratgeber. Starker oder mächtiger Gott. Auch in Deuteronomium 10, Vers 17, 5. Buch Mose, wird gesagt, denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, starke und furchtbare Gott, der niemand bevorzugt, auf jeden Fall uns nicht, und kein Bestechungsgeschenk annimmt. Und dieser starke Gott wird als Kind geboren werden. Und dann wird ein dritter Titel genannt, ewiger Vater. Damit ist nicht der himmlische Vater gemeint, der von dem Sohn zu unterscheiden ist. Vielmehr ist hier an einen König gedacht. Könige im alten Volk und der Provinz nannten sich gerne auch Vater des Volkes. Der Vater als ein gütiger, mildtätiger Beschützer. Das war die Aufgabe der Könige, ihr Volk zu beschützen, wohlwollend, gütig zu sein, gute Gaben zu verteilen, Dinge auszuteilen, Dinge weiterzugeben, der Not Abhilfe zu schaffen. Und dieser ewige Vater ist unser Herr Jesus Christus. Das heißt in Jesaja 22, Vers 21, und ich werde ihn mit einem Leibrock bekleiden, mit einem Gürtel fest umbinden, werde deine Herrschaft in seine Hand geben, und er wird den Bewohnern von Jerusalem und dem Haus Juda zum Vater sein. Und so wird gesagt, dieser Sohn, der kommt, der wird nicht nur ein total herausragender Ratgeber sein und der mächtige Gott, er wird auch ewiger Vater sein, der ewig diese Mildtätigkeit pflegt. In Hiob 29, Vers 16 heißt es, ein Vater war ich, sagt Hiob, ein Vater war ich für die Armen. Und den Rechtsstreit dessen, den ich nicht kannte, untersuchte ich. Eine Person wird kommen, die für immer mildtätig ist. Und dann wird er Friedefürst genannt. Er ist der Fürst des Friedens. Dieser Sohn, von dem wir hier hören, das bedeutet, er wird Frieden bringen. Und gerade auch im Kontext von Jesaja heißt das Frieden zwischen den Völkern. Frieden zwischen Deutschen und Österreichern, zwischen Österreichern und Türken, zwischen Türken und Israeliten, zwischen Israeliten und Iranern, zwischen Verschwunden und der Frieden bringt. Seine weise Entscheidungen werden den Streit beenden. In Jesaja 2, Vers 4 heißt es, er wird richten zwischen den Völkern und für viele Völker Recht sprechen. Amen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winsern öffnen. Nicht mehr wird Volk gegen Volk das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Und Jesaja 42, Vers 4 zum Beispiel, er wird nicht vertragen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat und die Inseln, auf Dänemark, wo es 10 Jahre gelebt hat, und die Inseln warten auf seine Weisung. Also es wird uns hier geschildert, was für eine Person dort
nach Israel kommen wird. Und dann im dritten Schritt sehen wir sein ewiges Friedensreich. Das wird uns ganz wunderbar geschildert. Es wird gesagt, der Friede wird immer mehr zunehmen. Immer mehr wird der Friede zunehmen und ohne Ende sein. Auch die Herrschaft von ihm wird immer weiter sich ausdehnen. Immer weiter wird sich Christi die Herrschaft ausdehnen. Friede nimmt zu und alle heidnischen Völker auch sind damit eingeschlossen. Und im Vers 6 wird gesagt, Recht und Gerechtigkeit sind die Stütze seiner Herrschaft. Worauf wird sich der Friede gründen? Nicht auf Ungerechtigkeit. Es wird kein fauler Friede sein. Ganz anders war es auch bei den israelitischen, davidischen Königen. Wer wird diese wunderbare Wende bringen, von der das ganze Jesaja-Buch auch spricht? Es wird ein ganz außergewöhnlicher, menschlicher König sein, der in allem, was er tut, heller als die Sonne leuchtet, dieses große Licht. Ein ganz außergewöhnlicher, menschlicher König, der göttliche Weisheit und göttliche Macht verbindet, immer mildtätig und gerecht ist. Und dabei rechtskonform. So wird er zum Fürsten des Friedens, der immer fester auf seinem Thron sitzt und immer mehr Frieden bringt. Da, wo Israel Verzweiflung und Trauer herrschten, bringt er Jubel und Licht und besiegt auf wunderbare Art und Weise die Feinde. So wird einmal ein Durchgang in drei Schritten durch unseren Bibeltext. Wer ist die Person, von der wir hier gesprochen haben? Wir alle haben es wahrscheinlich erraten. Jesus Christus ist diese wunderbare, außergewöhnliche Person. Er, von dem wir vorhin gesungen haben, so schön. Applaus der Lieder, den wir vorhin gesungen haben, er ist dieser Erretter. Er ist dieser wunderbare Herr. Er wurde geboren aus Weihnachten, von dem wir reinkommen, und Jesaja 9 ist ein prophetischer Text, der auf ihn hinweist. In Matthäus 4, in Vers 13 bis 17, wird dann geschildert, genau wie der Vers aufgegriffen, das Name heißt es, und Jesus kam dann nach Kapernaum in dieses Gebiet, was auch zuerst von Assyrern verwüstet wurde, und das heißt dann, das Vater erfüllte sich. Und dieses große Licht war da. Dieses große Licht war gekommen. Jesus Christus ist dieser außergewöhnliche, menschliche und göttliche König, der in allem, was er tut, heller leuchtet als die Sonne. Er ist der ganz außergewöhnliche Mensch, der göttlicher König ist, göttliche Weisheit, göttliche Macht. Hatte Jesus dann schon dieses Friedensreich aufgerichtet? Das ist die zweite Frage, die wir uns stellen wollen. Also er richtet schon jetzt heute ein Reich des Friedens auf in unseren Herzen. Schon das Reich Gottes ist schon hier unter euch. Also wirklich der Heilige Geist in eurem Herzen ruft. Und eine Frucht des Geistes ist der Friede. Das ist eine Frucht, die der Heilige Geist schenkt. Wir haben vorne auch gehört aus Römer 5. Wir, die wir versöhnt sind mit Gott, dürfen schon jetzt Frieden haben mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Aber dieser äußerliche Frieden, von dem auch unser Text hier spricht, der Frieden zwischen Völkern, der ist noch nicht vollständig da. Diesen Frieden wird es erst dann für diese Welt geben, wenn Jesus Christus sichtbar wiedergekommen ist. Das ist sozusagen eine genuin göttliche Aufgabe, auch diesen umfassenden Weltfrieden herzustellen. Gott selbst wird das tun. Das ist kein Wunschtraum von mir. Das ist keine verbohrte Ideologie. Das ist keine Irrlehre, sondern das ist das prophetische Wort, was Jesaja uns mitgibt. Aber wir wollen uns einmal fragen, warum das so ist. Warum ist das eigentlich für mich wichtig? Warum ist dieses Wissen für das Wissen um das zukünftige Friedensreich, was Jesus schenkt, warum ist das für mich persönlich wichtig? Es ist schon jetzt und heute wichtig, weil sich unsere Welt eigentlich gar nicht so grundlegend unterscheidet. Von der Welt damals. Seien wir ehrlich. Auch heute gibt es immer mehr Elend, Vertreibung und Krieg. Und es kann auch sehr schnell uns selbst erreichen. Und wir alle haben eine Sehnsucht. Und sehr viele Menschen teilen diese Sehnsucht. Nach äußerem Frieden. nach ein Stück mehr Recht und Gerechtigkeit. Nach einem Frieden, der nicht mehr durch eine Revolution umgestürzt werden muss, weil es ein fauler Friede ist, ein Scheinfriede, der eben auf vielen schlechten Kompromissen basiert. Nein, wir wünschen uns einen Frieden, so wie auch der Adventus sich diese Weihnachtsgeschichte wünscht, so wünschen wir uns alle auch einen Frieden, der bleibt. Ein Weihnachtsfest, von dem wir keine Angst haben müssen und wüssten, ach, vielleicht wird es immer so weitergehen können, dass wir als Familie so Weihnachten feiern können. Aber dieser vollständige Friede ist auf der Erde noch nicht vorhanden. Und wir haben auch nicht mal ein Versprechen, dass bevor Jesus wiederkommt, schon diese paradiesischen Zustände auf der Erde vorhanden sein werden. Wir wissen, Jesus Christus wird in der Zukunft wird Jesus Christus diesen vollständigen Frieden auf der Erde ausdehnen, schaffen und ausdehnen. Und dieser Friede ist ein neuer Friede, weil es ein nie dagewesener Friede auf der Erde sein wird, seit dem Sündenfall. Seit dem Sündenfall ist die Erde ein Platz für große Konflikte. Und es wird ein neuer Friede sein, den Jesus der Welt schenkt, in der Zukunft, der vom Ausmaß her alles übersteigt, was wir auch in Europa in den letzten 50 Jahren so dankbar sind, erlebt haben. Es wird aber auch ein Friede sein, der ein Qualität alles übersteigt, was wir bisher kennen. Weil Christus selbst diesen Frieden auch herstellen wird. Warum ist das wichtig, dass wir auch heute, 2016 am Ende, nach unserer sehr polarisierenden Bundespräsidentenwahl, warum ist das für uns wichtig, auch daran festzuhalten? Wir sollten beiden politischen Lagern und beiden Kandidaten ein gewisses Maß an Skepsis entgegenbringen, bei all dem, was sie auch teilweise hier und da richtig sagen. Das Wissen darum, dass Jesus diesen vollständigen Frieden auf der Erde schaffen wird, das relativiert alle nationalen Friedensversprechen. Die Nation ist eine biblische Ordnung, da dürfen wir Herrn Hofer recht geben. Aber auch allen Versprechungen, die von Herrn van der Bellen kommen, die auch von Menschenrechten Geltung bringen wollen, was auch eigentlich wiederum genuin christlich verankert ist. Bei alledem müssen wir wissen, es kann nicht gelingen, einen vollständigen Frieden herzustellen. So dürfen wir, sind wir aufgerufen, weil wir um Jesus wissen, um seine Pläne für die Welt wissen, dürfen wir eine gewisse Distanz auch in Bezug auf allzu große Heilsversprechen auf dieser Welt haben. Das heißt, das Wissen um den vollständigen Frieden in Jesus schafft, bewahrt mich davor, naiv auf die eine oder andere Spur zu kommen. Und zweitens, es bewahrt mich auch davor, wenn vielleicht die Menschen, die heute noch optimistisch sind, wenn dann irgendwann vielleicht Österreich in Schutt und Asche liegt, was vorstellbar ist, was denkbar ist, es ist sogar wahrscheinlich. Auch dann, müssen wir nicht verzweifeln wie alle anderen. Und wir dürfen wissen, ja, wir warten auf eine neue Welt. Wir warten wirklich auf den Messias, auf diesen wunderbaren Ratgeber. Und auch der Bundespräsident jetzt wird sich mit guten Ratgebern umgeben. Und sie werden ihr Bestes tun, um ihnen Rat zu geben, um ihnen zu helfen. Und wir sollten auch für ihn beten. Unabhängig davon, wie wir gewählt haben, sollten wir immer für die Führung unseres Landes beten. Aber wir dürfen wissen, es gibt auch gewisse Einschränkungen. Gewisse Sachen kann niemand aufhalten. Außer der, von dem wir gesungen haben. Und der Adventus tut gut daran, sich genau daran zu erinnern, wer diese Person ist. Also wir haben kurz besprochen, warum ist es eigentlich wichtig auch, an dieses Friedensreich zu denken, an dieses Friedensreich Jesus zu glauben? Jetzt wollen wir uns fragen, was aber bietet er mir heute an?
denn dieses Friedensreich steht vielleicht noch etwas aus.
Aber das weiß ich genau. Niemand sollte überrascht sein, dass anders kommt, als wir denken. Auch ganz besonders nicht, wenn es um prophetische Worte geht, die schon alle überrascht waren, wie sie sich erfüllt haben. Aber was bietet Jesus Christus uns heute an? Alle von uns, egal wie religiös, wie säkular, wie gläubig oder wie ungläubig, fehlt Friede. Wir haben das auch schon angedeutet bekommen in der Anmoderation. Ja? Da hieß es, ich möchte zunehmen an Frieden. Und so eben braucht jeder von uns auch schon hier und jetzt Frieden. Echten Frieden, wahren Frieden, einen neuen Frieden. Und Jesus Christus in die Welt gekommen, nicht nur um einmal dieses Friedensreich aufzurichten in der Zukunft, sondern er ist auch schon hergekommen, um heute in Jerusalem, in Karpfenberg, um euch auszuzeichnen als eine Gemeinde des Friedens, als Menschen des Friedens, die in dieser Stadt nicht Frieden stiften auf Kosten der Wahrheit, die sich trauen, Ideologen ihre Ideologie vorzuhalten, aber Leute des Friedens sind. Jesus ist gekommen, um Karpfenberg anhand von euch vorzumachen, wie in der Zukunft dieses Friedensreich aussehen wird. Denn das Friedensreich ist nicht nur für die Zukunft, es ist das Hier und Jetzt. Und eure Berufung, unsere Berufung ist es, der Steuermann vorzuleben und zu zeigen, was es heißt, unter der Herrschaft des Friedefürsten zu leben. Und hier haben wir alle Grund, auf die Knie zu gehen und zu bekennen, Herr Jesus, vergib mir, dass ich nicht dafür bekannt bin, ein Friedensstifter zu sein. Durch Jesus Christus, das ist die Botschaft des Evangeliums, kannst du heute schon diesen Frieden mit Gott bekommen und Frieden mit deinem Nächsten. Und das ist eine ganz neue Art von Frieden, die er schenkt. Für jeden Menschen ist, wenn er zu Jesus wirklich kommt, der Friede ein neuer Friede. Ein neuer Friede, ganz zeitlich gesehen. Weil er nämlich vorher, das müssen wir festhalten, bevor er wiedergeboren war, bevor er den Heiligen Geist nicht hatte, kannte er diesen Frieden nicht. Und wenn du auch noch gar nicht denken kannst, dass der Friede ein neuer Friede in deinem Leben ist, dann laden wir dich ein, mit uns zusammen das Wort zu studieren. Um zu sehen, ob das wirklich so ist, ist der Frieden wirklich immer ein neuer Friede. Und ich glaube, die ganze Bibel sagt uns, yes, es ist ein neuer Friede. Im Alten Testament wurde auf ganz verschiedene Art und Weise davon gesprochen, wie Gott uns in sein Herz diesen Frieden gibt. Zum Beispiel, ich werde meinen Geist in mein Herz legen. Ich werde in meinem Herzen beschreiben, was in mir vorliegt. Ich werde euch ein neues Herz geben. Ein Herz des Friedens. Jeder, der diesen Frieden von Jesus schon geschenkt bekommen hat, kann bezeugen, er gibt, wie kein anderer gibt. Was beinhaltet das Geschenk des neuen Friedens, das Jesus bringt? Ich bin sehr dankbar für die Schriftlesung vorne, wie es in Römer 5 heißt, es ist der Friede mit Gott. Dieser Friede mit Gott steht vor dem Frieden mit dem Nächsten. Du hast mit deinem Mann, mit deiner Frau viel Tratsch, weil der Frieden mit Gott einiges nicht in Ordnung ist. Die Bibel schuldet es immer, wenn du mit Gott in Ordnung kommst und du Frieden mit Gott hast. Das muss sich ja auswirken in deiner Ehe. Das muss sich, also es geht gar nicht anders, ne? Wenn der Becher voll ist mit Frieden. Haben wir dann Frieden? Und wenn Gott mir Frieden schenkt mit ihm, was habe ich dann mit dir, mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinen Arbeitskollegen? Wenn natürlich der Becher nicht voll ist und ich gar keinen wirklichen Frieden mit Gott habe, dann ist hier heute die Gelegenheit, ganz neu sich die Frage zu stellen: Habe ich diesen neuen Frieden und kenne ich ihn? Und wie sieht es in meinem Alltag aus? Manche von uns hat vielleicht Nachholbedarf, wie vorne angedeutet, aber das ist machbar. Und ein anderer vielleicht kann das gar nicht leisten, weil er noch gar nicht diesen neuen Frieden erfahren hat. Das, was ich euch jetzt gerade gesagt habe, ist Evangelikal Benfic. Benfic Level Evangelikal. Das hat man in Österreich vor 50 Jahren eigentlich von jeder Kanzel so auch gesagt. Und sie hatten wirklich eine Erweckung. Ich bin davon überzeugt. Ich sehe es meiner eigenen Gemeinde, dass ein paar, die selbst den ganzen Glauben bekommen sind und die sind jetzt noch die Aktivsten, die sind jetzt auch im hohen Alter, die sind die, die haben diesen Frieden bekommen und die wirken für Jesus. Ich bin überzeugt, dass Österreich von Christus heimgesucht wurde, dass wirklich das Menschen gab, die wirklich tief durchgedrungen sind. Wie bekommst du diesen Frieden? Das ist ganz sicher die wichtigste Frage. Und mit dieser Frage schließen wir auch. Also, du musst zu Jesus kommen, um diesen Frieden zu bekommen. Du musst zu Jesus Christus kommen. Er ist dieser wunderbare Ratgeber. Er ist dieser göttliche Sohn. Er ist der mächtige Gott. Er ist der ewige Vater. Er ist der Friedefürst. Willst du wahren, echten Frieden haben, dann musst du ihn bei Jesus suchen. Er ist Jesus. Er schenkt diesen neuen Frieden. Und er ist der, der alles, was zur Erfüllung bringt, was im Alten Testament vorhergesagt ist. Er ist der Messias. Von ihm müssen wir dieses erwarten. Ich kann euch keinen Frieden geben. Eure Ältesten können euch keinen Frieden geben. Auch eure Ehepartner, nicht und niemand kann euch diesen Frieden geben. Und die oft suchte Frieden bei der Frau, bei dem Mann, bei der Arbeit, bei Alkohol, bei Drogen, bei Pornografie und sonst wo. Und aber dieser Friede ist kein wahrer Friede. Leute, ganz einfach, der echte, wahre Friede, das ist der Messias da. That's his job. That's his job description. Das ist seine Arbeitsbeschreibung, sein Arbeitsauftrag, uns diesen Frieden zu geben. Und er erfüllt Jesaja, er erfüllt Jeremia, er erfüllt Mose. Und er hat gesagt, und prüft es, ob es nicht stimmt, in Jesaja 8. Es steht kein Friede dem Gottlosen, spricht der Herr. Jesaja 57, Vers 21. Kein Friede dem Gottlosen, spricht mein Gott. Wem wird Jesus keinen Frieden geben? Und wer wird auch keinen Frieden mit Jesus machen, um zu kommen, der gottlos lebt? In Israel war jeder ein Gottesgläubiger. Wie auch hier unter uns. Atheismus war nur etwas, was im Leben zeigte. Intellektuelle Atheisten gab es damals noch nicht. Heute gibt es die schon. Und heute gibt es auch Menschen, die intellektuell Christen sind, aber praktisch Atheisten. Und gottlos leben. Und Jesus sagt, no, kein Friede. Also, wenn du gottlos lebst, hast du keine Chance auf diesen neuen Frieden. Sorry? Sorry? But that's true. Das ist wahr. That's the way of God. Das ist das, wie Gott sich festgelegt hat. Also wer wird diesen Frieden niemals bekommen? Jemand, der gottlos lebt. Nicht der? Gottlos lebt. Er ist gottlos. Wenn du gottlos lebst, darfst du dich nicht trösten. Das Evangelium ist nicht einfach so ein Rücken sein, wenn ich es verkaufen könnte. Es ist mehr. Es ist der beste Feuerwehrkampf der Welt. Und wenn du gekostet hast, dann bekommst du Kraft. Die Bibel spricht ja vom Heiligen Geist. Und wir dürfen nicht so die Bibel auslegen, dass niemand angegriffen wird. Das wäre ganz verkehrt, das wäre richtig gemein. Das wäre so, als wenn ich zum Arzt komme, wenn ich jetzt zum Arzt sage, ich habe was mit dem Rücken. Nein, du hast überhaupt nicht alles okay. Du bist super gut, weil du bist super fit, bist du nicht der Marathon gelaufen. Das stimmt ja nicht. Ich kann gerade nicht Marathon laufen. Und auch wir in der Gemeinde und Tacheles miteinander. Auch Tacheles, und Gott Tacheles reden zum Beispiel mit uns. Daran sollte sich auch die Verkündigung von Gottes Wort messen lassen. Wir müssen Tacheles auch miteinander reden. Also gottlos leben, kein Friede. Aber Jesus sagt noch mehr. Er gibt sich nämlich nicht auch mit Halbherzigkeit zufrieden. Das erste, was wir Liedern, die wir gesungen haben, da möchte ich da anknüpfen. Ja? Überleg mal. Wenn jemand von dir sagt, I am the mighty one, ich bin der Mächtige, ich bin der starke König, ich bin der weise Ratgeber, ich bin der Vater der Ewigkeit, I am the Messiah, ich bin der Messias, Ich bin Gottes Sohn, ich bin Gott selbst, ich habe euch geschaffen. Ich habe euch gewählt. Ich habe alles bereitet für diesen Tag.
Aber eine Sache kann er nicht ab. Eine Sache will er auch gar nicht. Er will nicht den halben Gottesdienst nur haben. Er will nicht mal nur am Sonntag Gottesdienst. Er will, er sagt,
ja, am Sonntag bin ich frei, was ihr im Alltag tut.
Aber schön ist nur wichtig auch im Alltag. Das ist der neutestamentliche Gedanke. Im Alten Testament war es im Tempel, im Neuen Testament geht es raus in die Welt. Und hier üben wir heute ein, was wir jeden Tag brauchen. Jesus sagt in Lukas 14, Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, das war sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wenn ich ein Kreuz mit mir nachkomme, kann nicht mein Jünger sein. Und das 33. Kapitel 14 aus Lukas, so kann keiner von euch mein Jünger sein, der nicht alles, was er hat, entsagt.
Das ist beautiful. Das ist schön. Das ist herrlich. Er gibt sich nicht damit zufrieden, dass du nun hier ein paar Lieder für ihn singst. Ja, er will die Lieder. Er will eure Lieder. Er will sie. It's not enough. Das ist nicht genug. Das kann ich anders sagen. Er ist Jesus. Er ist der Christus. Er ist beautiful.
Es ist beautiful. Es ist schön. Es ist auch wahr. Wie wäre das, wenn du nicht deine Zufriedenheit deiner Frau liegen freust?
Das wäre traurig. Ne? Das wäre auch nicht schön. Das wäre auch kein so großes Kino, oder? Würden wir darüber einen großen Film, wir würden das nicht unseren Kindern zeigen wollen. Wir sind nicht im Film verherrlichen. Und die sieht uns voll, ist so traurig, der gibt sich damit auch zu viel Macht und die teilen oder halt Polyamor. Aber manche andere teilen sie doch nicht ein bisschen, was wirklich bei uns politisch was vertreten wird. Ja? Das wäre irgendwie angenehm, oder? Das wäre hässlich. Und das war schon jeder Mann. Und eine Frau erwartet jede Frau von ihrem Mann eigentlich? Naja, er ist noch viel größer. Und er erwartet das. Und er ist derjenige, der mal Frieden schenkt. Und er gibt ihn reichlich. Er gibt ihn reichlich seinen Jüngern. Wie kannst du diesen neuen Frieden empfangen? Du musst zu Jesus kommen. Also, damit meinen wir, du anerkennst, wer Jesus ist. Du sagst, yes, Lord. Ja, Herr, was die liebe Schwester von deinem Vater gesungen hat, das treibt mich auf die Knie. Das treibt mich auf die Knie. Ja, du hast recht mit deinen Liedern. Wir könnten noch viel großartige Lieder singen. Weil er so großartig ist. Wie bekommst du diesen Frieden? Du sagst, ja, es ist nur ein Lied. Es ist die größte Wahrheit, die es gibt. Jesus ist diese größte Wahrheit. Und du bekommst diesen Frieden, wenn du Jesus das sagst, dich ihm unterwirfst. Anerkennst, dass er dieses Recht auf dich hat. Du musst ihn aber auch sagen, ja. Du bist so wunderschön, du bist so mächtig, du bist so groß, du bist, ich verstehe, was du sagst, Jesus sagt jetzt, also wenn dein lieber Ehepartner, der durch dick und dünn gegangen ist, der dich pflegt, der für dich sorgt, der beste Kamerad und Mensch ist, der sein kann. Jesus sagt, wenn du ihn nicht um meinen Willen hast und ihn zurücksetzt, bin ich Jesus aus dem Plan, sagt Jesus. Dann bin ich der Falsche für dich. Dann bekommst du mich nicht. Dann bist du kein echter Jünger von mir. Und dann hast du auch nicht den echten Frieden. Und das spielt Jesus durch in Bezug auf alle Beziehungen, die man nicht so denken kann. Deine Arbeit, wer ist wichtiger? Dein Geldkonto. Jesus sagte, no way. Wenn du die Moneten mehr liebst als mich, keine Chance. Keine Chance, ever jemals bei mir zu sein. Das ist auch klar. Überleg mal, kann sich Gott damit zufrieden geben? Er ist der Habe. Er kann sich damit zufrieden geben, dass du den Dreck der Welt ihm vorziehst. Er kann sich damit zufrieden geben, dass selbst die Sachen, die wunderschön in dieser Welt sind, die gut sind, die herrlich sind, dass du sie enttäuschst? Nein, das würde nicht gehen. Du kannst dann keine Beziehung mit ihm haben. Wie bekommst du den Frieden? Du kommst zu Jesus, du glaubst Jesus, du vertraust Jesus, du unterwerfst dich Jesus. Wir müssen aber sehen, die Bibel spricht ja auch von Umkehr, die spricht auch von Buße. Das ist nur eine Buße im Glauben. Das ist kein Werk. Das ist eine Umkehr, die ich vollziehe, nur durch Glauben. Das ist ein Vertrauen. Das ist eine echte Lebenswende, eine echte Umkehr. Du wirst wirklich ein Schüler von Jesus, ein Jünger, der bereit ist, für ihn verfolgt zu werden, für ihn durchzugehen. Und diesen einen Jüngern sagt Jesus was ganz Wunderbares. In Johannes 14, Vers 27. Er sagt, Frieden lasse ich euch. Er ist jetzt im Himmel, das Gegenteil ist noch nicht angebrochen, das Sichtbare. Aber was lässt er bei seiner Gemeinde? Was lässt er bei seinen Jüngern? Er lässt den Frieden. Und er sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Der neue Friede ist der Friede von Jesus. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Denn mein Friede ist auch ein vollkommen anderer Friede, als ihn die Welt gibt. Euer Herz werde nicht bestürzt, sagt er, seid nicht furchtsam. Und das Geniale ist, diesen neuen Frieden, den bietet doch der an. Er bietet ihn dir an. Durch die Gemeinschaft mit ihm selbst. Er bietet ihn dir an. Er öffnet dir die Tür zu diesem Frieden. Er sagt, komm, geh durch. Komm zu mir. Komm, lass diesen Frieden nicht vorübergehen. Ergreife den wahren Frieden. Und auch wenn du den Frieden Gottes in der Vergangenheit gekannt hast, und dass er sehr stark abgenommen hat, dann sagt er, komm dann zurück zu mir. Bekenne deine Schuld, deine Sünde. Sag, ich bin wirklich schuldig. Ich bin in der Sache schuldig, ich bin in der Sache schuldig, ich bin in der Sache schuldig. Es tut mir so leid. Herr, ich komme ganz neu zu dir. Dieser neue Friede ist ein wunderbares Geschenk. Auf die Engel sagen bei der Geburt Christi davon, dass Gott den Menschen seinen Frieden gibt. Es gibt Frieden auf Erden. Und dieser Friede ist besser und wertvoller und er trägt mehr durch. Er hilft mir mehr, er nutzt mir mehr als alles andere, was ich auf der Welt haben kann, wenn ich diesen Frieden mit Gott bekomme. Wir werden es zusammen schließen mit Römer 5. Wir wollen staunen, dass durch Jesu Christi Werk am Kreuz zu uns alle der Weg offen steht. Keiner kann sich rausnehmen. Jeder ist eingeladen. Jeder ist eingeladen, zu Jesu Bedingung, jetzt zu ihm zu kommen. Und er ist so voller Liebe, er ist so voller Gnade. Und er hat uns wirklich etwas zu geben, was für immer unser Leben bereichert, auf ein neues Level bringt. Wie beim Computerspielen. Du musst nicht in Level 1 von Super Mario mit Jesus spielen. Du darfst durch den Frieden, den Jesus dir gibt, darfst du im Super Level leben. Das ist das Angebot, was Jesus macht. Du darfst in einem Super Level leben. Und er dir wirklich seinen neuen, bleibenden, ewig bleibenden Frieden gewährt. Und als man aber Computer spielen heutzutage, kann man so sich ganz viele Fähigkeiten, Waffen und andere Sachen kaufen. Das war ganz gut. Ja. Das war so die anderen, die Abendbilder, die spielen so und die kämpfen so und die reichen Kinder, die haben sich halt für 100 Euro alles gekauft. Und der Friede, den Jesus hier gibt, ist besser als Level 1000. Und du kannst ihn hier und jetzt bekommen. Von Jesus gegenwärtig ist durch sein Heiligen Geist. Es ist der Friede mit Gott, den wir durch Jesus Christus haben, aufgrund des Glaubens an Jesus. Und zu diesem Glauben laden wir auch dich, lieber Freund, ein. Auch liebe Freundin, dich laden wir auch ein. Auch lieber Bruder, liebe Schwester, auch dich laden wir neu ein, zu dem zu kommen, der uns diesen Frieden gibt, dass wir mit Freude und mit Stolz erfüllt sind, wie es in Römer 5 heißt. Wir sind mit Freude und mit Stolz erfüllt. Es gibt uns nicht nur Frieden. Es gibt noch viele andere Geschenke, die er macht. Und da dürft ihr euch schon freuen, auch auf noch die Fortsetzung dieser Reihe, dieser wunderbaren Geschenke, die wir durch unseren Herrn Jesus Christus bekommen. Also nicht den nächsten Sonntag verpassen, es geht weiter. Gott segne euch. Amen. Thank you.